Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Auch von mir. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich musste mich gerade erst mal orientieren, wo wir eigentlich sind. Wir sind bei Vögel News, einem Podcast des Vögelmagazins. Und bei mir ist wie in jeder News-Episode Fabian Kaschinski. Hallo Fabian.
Hallo.
Jetzt müssen wir mal einmal kurz abchecken. Es ist relativ laut bei mir im Hintergrund. Es zwitschern die Spatzen. Es ruft der Kuckuck. Stört dich das? Kann man es hören oder... soll ich die Fenster lieber zumachen?
Ich höre es nur so leicht im Hintergrund. Mich stört es nicht. Außerdem passt es ja zum Podcast.
Genau, dann lassen wir es einfach so. Und wenn Sie auch leises Zwitschern im Hintergrund hören, dann erfreuen Sie sich hoffentlich daran. Wir befinden uns mitten im Juni. Wir sind auf dem besten Weg in den Hochsommer. Es ist warm, es ist wundervoll und noch sind alle Vögel da, aber gar nicht mehr so lange. Die ersten fangen schon recht bald an, sich wieder auf den Weg in ihre Überwinterungsquartiere zu machen. Und zwar, je weiter nördlich die Vögel brüten, umso weiter müssen sie natürlich auch wandern. Und das ist ja für kleine Singvögel recht erstaunlich, wie weit sie teilweise nach Süden in ihre Überwinterungsgebiete wandern. Da gibt es zum Beispiel den Sprosser, der wiegt nur 25 Gramm und auf Hin- und Rückzug legt er eine Gesamtstrecke von 18.000 Kilometern zurück. Ganz schön erstaunlich, ne Fabian?
Ja, Wahnsinn.
Genau, und er nimmt für den Weg in seine Überwinterungsgebiete eine etwas andere Strecke, als er sie auf dem Rückweg wieder in seine Brutgebiete nimmt. Das ist, finde ich, schon mal ganz erstaunlich. Aber besonders interessant fanden offensichtlich Forschende den Weg vom Sommerlebensraum in den Winterlebensraum in Südostafrika. Und zwar wählen die Nachtigallverwandten von Schweden aus dafür einen Weg über das Mittelmeer durch die Sahara bis nach Südostafrika. Im Frühjahr, wenn sie sich auf dem Rückweg befinden, dann fliegen sie über die arabische Halbinsel und den Vorderorient und kommen dann irgendwann rechtzeitig zur Brut wieder in Schweden an. Die Vögel nehmen aber, wie gesagt, eine relativ lange Route über unwirtlichste Landstriche. Die Sahara ist ja bekannt dafür, dass es dort sehr heiß und sehr trocken ist. Und das ist ein wahres Kontrastprogramm zum Lebensraum in Schweden. Da ist es ja eher mild. Wer schon mal da war, im Sommer auch sehr mückenreich. Das interessiert den Sprosser aber wahrscheinlich nicht so sehr. Aber jedenfalls normalerweise auch ausreichend feucht. Das ist in der Sahara nicht so, aber die Tiere müssen die trotzdem überqueren und haben sich dafür eine ganz interessante Strategie ausgedacht. Und zwar ziehen die Vögel nur nachts. Forschende haben sie, um das zu untersuchen, mit Sensoren ausgerüstet, die aufzeichnen, wann sich die Vögel wie bewegen und was sie für eine Körperaktivität haben. Und sie haben festgestellt, dass bei Sonnenaufgang die Vögel wirklich absolut ruhen. Sie suchen nicht nach Nahrung, sie suchen nicht nach Wasser, sondern sie versuchen alle Energiereserven so einzusparen, dass sie ausreichend Energie zur Verfügung haben, um diese Strecke zurückzulegen. Man könnte ja denken, man könnte den Tag dann dafür nutzen, um nach ausreichend Futter bzw. nach Wasser zu suchen, aber das scheinen die Vögel nicht zu tun. Man weiß auch nicht wirklich, wo die Sprosser rasten, ob das mitten in der Wüste ist und sie sich da einfach ganz regungslos verhalten oder ob sie in Oasen rasten. Ich würde mal tippen, wenn sie wirklich absolut regungslos verharren, dann werden sie wahrscheinlich an relativ unwirtlichen Orten Halt machen. Denn wenn sie tatsächlich in Oasen, wo es Wasser und vielleicht Nahrung gibt, rasten würden, dann hätten sie ja vielleicht doch Bedingungen, an denen sie zusätzlich Energie tanken können. Tun sie aber nicht. Sie schaffen wirklich den kompletten Weg, indem sie nachts ziehen. Und offenbar reicht dafür schwaches Sternenlicht aus, was sie allerdings nicht bedacht haben dabei. Und hier kommt mein Trauma aus vergangenen Episoden wieder zurück, ist, dass auch nachts Gefahren lauern. Sie sind nicht nur vor Sonne und austrocknen und geschützt. Sie sind leider nicht geschützt vor dem großen Abendsegler, der möglicherweise unterwegs auf sie lauert. Vielleicht nicht in der Sahara, aber auf jeden Fall in Europa. Solange sie noch bei uns auf dem Kontinent sind, könnte es durchaus passieren, dass sie einem dieser Räuber zum Opfer fallen.
Und der frisst sie dann auch direkt im Flug, so wie die Horrorfledermäuse, die wir hatten?
Naja, das ist ja die Horrorfledermaus, der große Abendsegler, ne?
Ach ja, das ist ja die, sicher, stimmt.
Das ist unsere Horrorfledermaus.
Gott, es ist noch zu früh.
Alles klar. Ja, du, Fabian, passiert manchmal. Macht nichts. Also, dich hat die Horrorfledermaus offensichtlich noch nicht heimgesucht. Das ist erfreulich, weil ich möchte noch viele Newsfolgen mit dir aufnehmen. Aber ja, es kommt auf jeden Fall der eine oder andere Sprosser an in Südostafrika und macht sich auch wieder auf den Rückweg. Wie die allermeisten Vogelarten hat aber auch der Sprosser in seinem Sommerlebensraum wie auch in seinen Überwinterungsgebieten das Problem, dass er zunehmend von Lebensraumzerstörung und auch vom weltweiten Insektenschwund betroffen ist. Da kann ihn auch das nächtliche Ziehen leider nicht vorbewahren. Wie viele Langstreckenzieher ist er vielerorts tatsächlich in den Beständen sehr stark zurückgegangen. Man kann nur hoffen, dass er uns noch erhalten bleibt. Aber ja, so sieht es leider aus.
Ja, dann kommen wir doch von einer bedrohten Vogelart direkt zu den nächsten, nämlich zu Hawaiis Kleidervögeln. Diese gehören zu den am stärksten bedrohten Vogelgruppen der Erde und von den rund 40 Arten, die es einst gab, ist die Hälfte mittlerweile bereits ausgestorben.
Oh, das ist ja dramatisch.
Das ist sehr dramatisch und vor allem haben Forscher jetzt Sachen beobachtet, die noch mehr Anlass zur Sorge geben. Denn sie haben beobachten können, dass die Vögel untereinander sich Nistmaterial klauen. Also nicht genug, dass sie ohnehin schon mit verschiedenen schlechten Bedingungen zu kämpfen haben. Jetzt klauen sie sich gegenseitig noch die Sachen aus den Nestern und erschweren sich damit selbst das Leben.
Also du wirst uns jetzt mit Sicherheit gleich erklären, ob das eine lang evolutionär herausentwickelte Strategie ist oder ob sich dieses Verhalten entwickelt hat, weil sie nicht ausreichend Nistmaterial zur Verfügung haben und deswegen einander beklauen müssen.
Ja, so ganz klar ist das alles tatsächlich noch nicht. Also in der Vergangenheit wurde zwar immer mal wieder davon berichtet, dass das beobachtet wurde bei Kleidervögeln, dass die sich das gegenseitig klauen, aber so richtig untersucht wurde das jetzt erst von Erin Wilson Ranking von der University of California und ihrem Team. Denn die haben erstmals über 6 Monate hinweg mehr als 200 Nester von 3 Kleidervogelarten beobachtet. Und insgesamt wurden 40 davon mehr oder weniger stark geplündert. Bevorzugt wurden vor allem Zweige und Moose aus den Nestern, die meist während der Futtersuche von den Vögeln gefunden wurden. Und in 90% waren die geplünderten Nester auch bereits verlassen. Aber 10% der Nester, die beklaut wurden, die wurden eigentlich noch aktiv genutzt und teilweise nach dem Diebstahl, bei dem sie mitunter sogar zerstört wurden, aufgegeben. Das heißt auch, dass die Bruten aufgegeben wurden. Und bei Vögeln, die sowieso schon stark bedroht sind, ist natürlich jeder aufgegebene Brut ein verheerender Verlust, genau. Danke. Heute ist wirklich schlimm.
Ja, man hat manchmal so Tage, vielleicht liegt es am Wetter.
Vielleicht liegt es am Wetter. Hier ist es schon wieder absolut fürchterlich. Von brütender Hitze auf 15 Grad und Regen. Also es ist.
Ja, das ist hier im Norden nicht viel anders. Aber wir haben heute Morgen festgestellt, dass so ziemlich jeder in unserer Umgebung verschlafen hat, was auch immer der Grund dafür war. Irgendwie ist heute der Wurm drin.
Irgendwie ist der Wurm drin, auch hier in dem Podcast bei mir. Alles schön vorbereitet. Jetzt ist der Text weg, dann verwechsel ich Fledermäuse mit Vögeln. Also, naja, aber zurück zu den Kleidervögeln. Es klingt zwar nach wenig, wenn man sagt, dass nur 10% der bebrüteten Nester auch geplündert werden und dass auch nur wenige davon dadurch dann verlassen werden. Aber es erhöht eben den ohnehin schon großen Druck, den diese Vogelarten verspüren. Durch Lebensraumzerstörung und eingeschleppte Arten und damit auch neu eingeschleppte Krankheiten haben sie eh schon genug zu kämpfen mit Umweltbedingungen und ihre Verbreitungsgebiete, die werden auch immer weiter eingeschränkt. Das heißt, sie müssen in andere Gebiete umziehen, wo sie dann auch wieder mit Arten zusammenkommen, mit denen sie vorher nicht zusammengelebt haben. Also es bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt und ich denke, wir werden hier bestimmt nochmal was davon hören.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Verhaltensmuster, dass die sich gegenseitig quasi in die Häuser einbrechen, hätte ich fast gesagt, dass sie sich gegenseitig die Nester unterm Popo wegklauen. Ja, manchmal sind es dann ja so kleine Dinge, die das Zünglein an der Waage sind. Wir hoffen, dass die Kleidervögel sich trotzdem noch fangen und wir sie nicht auf die Liste der verschwundenen Arten bald setzen müssen und wir eine positivere Nachricht haben. Ja, wir haben ja gelegentlich auch mal positive Nachrichten. Beispielsweise im letzten News-Podcast, als wir darüber berichtet haben, wie wahnsinnig erfolgreich die Kakapo-Brutsaison in diesem Jahr verläuft. Der Nachtpapagei aus Neuseeland, der nach Honig duftet und der es relativ schwer hat, weil er relativ flugunfähig ist und von eingeschleppten Arten ebenso bedroht wird wie viele andere Arten, aber bei dem man sehr große Anstrengungen unternimmt, um ihn zu bewahren und ihn vor allen Dingen auch vor genetischer Verarmung zu schützen. Jetzt ist die Brücke zu meinem nächsten Thema etwas schwierig geworden mit meinen Ausführungen. Sie passt aber, also mein nächstes Thema passt aber ganz gut zu meinem ersten Thema. Da ging es ja darum, dass der Sprosser wahnsinnig weite Wege zu seinen Überwinterungsgebieten zurücklegt. Und Fabian, hast du dich schon mal gefragt, wie Vögel eigentlich ihren Weg finden rund um die Welt? Die legen ja teilweise wahnsinnig weite Strecken zurück.
Also ich schätze, eine Landkarte oder ein Navi werden sie wohl nicht haben. Folgen sie einfach ihrem Instinkt.
Sie folgen ihrem Instinkt. Es gibt verschiedene Theorien und es gibt auch verschiedene schon untersuchte mögliche Strategien dazu. Vögel haben zwar keine Landkarte, aber sie können sich an verschiedenen Dingen orientieren. Erstmal weiß man zum Beispiel, dass viele Vogelkücken bereits direkt nach dem Schlupf in den ersten Lebenstagen oder vielmehr in den ersten Nächten beginnen zu lernen, wie man sich anhand der Sterne orientiert. Das heißt, sie beobachten den Nachthimmel und verstehen relativ schnell, vielleicht auch instinktiv, dass sich hier auf der Nordhalbkugel der Sternenhimmel um den Nordpol sozusagen dreht und haben dann eine ganz gute Vorstellung davon, wo die Himmelsrichtungen liegen. Man weiß auch, dass Vögel sich am Stand der Sonne orientieren können. Das weiß man von Tauben ganz gut. Und zwar können sie an sonnigen Tagen beispielsweise ihren Weg zurück zum Taubenschlag anhand des Sonnenstandes und damit auch der Bestimmung der Himmelsrichtung wiederfinden. Es gibt aber viele Vögel, wie beispielsweise den Sprosser, die nachts ziehen, die zu Zeiten ziehen, wo weder die Sterne noch die Sonne zu sehen sind. Und auch diese Vögel müssen sich orientieren. Bei Seevögeln glaubt man, dass dies unter anderem über den Geruchssinn funktionieren kann. Es gibt Seevögel, die entgegen aller bekannter Meinung Geruchsmoleküle sehr, sehr gut wahrnehmen können und die sich anhand von Geruchsmolekülen auf der Wasseroberfläche orientieren können. Eine bis vor kurzem recht weit akzeptierte Meinung ist außerdem gewesen, dass Vögel sich anhand bestimmter Moleküle in ihrem Auge orientieren können. Und zwar haben Forscher der Universität im schwedischen Lund und auch Forscher der Universität Oldenburg herausgefunden, dass Vögel im Auge, und zwar ziemlich genau vor allem im rechten Auge, ein Molekül haben, das sich Zytochrom nennt. Diese Zytochrom-Moleküle enthalten Eisen. Und Eisen ist, wie wir alle wissen, wenn wir mal unsere rudimentären Chemie- bzw. Physikkenntnisse herauskramen, magnetisch. Das ist zwar nur magnetisch, wenn es in bestimmten Zuständen vorliegt, aber wenn auf dieses Zytochrom im Auge Licht fällt, und zwar grünes oder blaues Licht, rotes Licht darf es nicht sein, das erregt nämlich dieses Zytochrom nicht, aber wenn grünes oder blaues Licht auf dieses Zytochrom fällt und es reicht dafür auch das schwache Licht eines wolkenverhangenen Nachthimmels aus, dann werden diese Eisenmoleküle angeregt. Und jetzt kommen wir zu einem meiner, ich will nicht sagen Spezialgebiete, aber auf jeden Fall ein wissenschaftliches Feld von großem Interesse für mich, und zwar zur Quantenphysik. Diese Moleküle werden angeregt und wenn Elektronen in einen erregten Zustand versetzt werden, dann haben sie einen sogenannten Spin. Und wenn sich diese Moleküle bewegen, dann können sie sich entweder im Gleichklang oder entgegengesetzt bewegen. Wenn sie magnetisch sind, dann können sie oder wenn sie angeregt sind, dann haben sie auch eine Ladung und dann können sie theoretisch vom Erdmagnetfeld beeinflusst werden. Wenn das passiert, so die Theorie, dann können Vögel möglicherweise das Erdmagnetfeld als Linien, Schatten, Lichter, Punkte oder irgendetwas in der Art sehen und wahrnehmen und sich dann anhand dieses Erdmagnetfeldes bewegen. Das haben diese Forschenden untersucht und zwar viele, viele Forschende auf der Welt haben sich diesem Thema gewidmet. Es ist aber bis heute nicht ganz klar, welche Rolle das tatsächlich bei der Orientierung spielt. Dieses Zytochrom-Molekül ist schon längere Zeit bekannt. Es gibt es in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Körperregionen. Es wird beispielsweise in den Zellen zum Sauerstofftransport verwendet und für viele andere Dinge noch. Es ist auch bei Pflanzen nachgewiesen. Aber man ist sich eben nicht sicher, welche Rolle es tatsächlich bei der Orientierung spielt. Jetzt haben ganz brandneu, und zwar ist es wirklich brandneu, wir sind Anfang Juni und die Sperrfrist für diese wissenschaftliche Erkenntnis war bis zum 28.05. Also seit genau 5 Tagen darf oder 6 Tagen darf überhaupt erst über diese neue Entdeckung berichtet werden. Forschende der Max-Planck-Gesellschaft für Verhaltensbiologie haben jetzt veröffentlicht, dass es ein weiteres Molekül gibt oder eine weitere Region im Körper von Tauben, die bei der Orientierung anhand des Erdmagnetfeldes eine Rolle spielen könnte, und zwar die Leber. Das wurde an Tauben untersucht. Da wurde festgestellt, dass es in der Leber Immunzellen gibt, die dafür verantwortlich sind, um rote Blutkörperchen abzubauen. Und rote Blutkörperchen enthalten auch Eisen. Dieses Eisen wird zum Sauerstofftransport verwendet. Und wenn diese roten Blutkörperchen von diesen Immunzellen abgebaut werden, wenn sie nicht mehr intakt sind oder wenn sie durch neue ersetzt werden, dann reichern sich diese Immunzellen mit Eisen an. Diese Immunzellen liegen ziemlich dicht an Nervenzellen. Und wenn dieses Eisen, genau wie bei der Theorie der Orientierung über das Molekül im Auge, sich im Erdmagnetfeld befinden, dann erhalten sie eine Ladung und dann können sie eben anhand der Stärke des Erdmagnetfeldes abgelenkt werden. Das wurde auch untersucht, indem, und ich will gar nicht wissen, wie diese Immunzellen ausgeschaltet wurden in der Leber oder zumindest, dass diese eisenhaltigen Elemente in der Leber ausgeschaltet wurden. Und dann wurden Tauben, die darauf trainiert worden waren, eine relativ weite Strecke von mehreren Kilometern, ich glaube, es waren 39 Kilometer, wieder zurück zum Taubenschlag am Max-Planck-Institut zu finden. Und Tauben, die eine intakte Leber hatten oder eine Leber, die noch diese Moleküle enthielt, die haben bei jeder Wetterlage den Weg zurückgefunden. Und Tauben, die dieses Molekül nicht mehr zur Verfügung hatten, die konnten sich nur anhand der Sonne orientieren und waren nur bei sonnigen Tagen in der Lage, wieder nach Hause zu finden. Es bleibt ein relativ großes Rätsel nach wie vor, wie sich Vögel und andere Tiere genau anhand des Magnetfeldes orientieren. Aber langsam, aber sicher wird das Bild etwas klarer. Offensichtlich, und das ist meine Theorie, spielen verschiedene Mechanismen eine Rolle, die entweder je nach Anwendungsgebiet, je nach Art oder je nach Lebensraum eine höhere oder niedrigere Bedeutung für die jeweilige Art haben. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, wo überall der Orientierungssinn verortet wird. Mal ist es ein visueller Sinn, mal ist es sowas wie ein Bauchgefühl. Fakt ist, die meisten Vögel, wenn sie nicht gerade verdriften, sich verirren oder durch irgendwelche Wetterereignisse sonst wo landen, finden ihren Weg nicht nur nach Hause, sondern auch an ihren Bestimmungsort, in die Sommergebiete, in die Wintergebiete. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Weißt du, die Vögel, die fliegen tausende Kilometer und wissen genau, wo sie her müssen und so. Und ich kann mir noch nicht mal die Ortsnamen merken, durch die ich morgens zur Arbeit fahre seit 6 Jahren. Also.
Ja. Da geht's dir wie mir. Straßennamen sind für mich Schall und Rauch. Wenn ich Wege beschreibe, dann immer anhand bestimmter Wegmarken. Aber frage mich bitte nicht nach sowas wie Straßennamen. Und wenn ich Beifahrer bin, dann kann man es ganz vergessen. Dann könntest du mich irgendwo aussetzen und ich würde niemals wieder nach Hause finden.
Ja, also da haben die Vögel uns definitiv einiges voraus, muss man schon sagen.
Absolut. Also mein Bauchgefühl ist, was das angeht, ganz schön schlecht. Und dazu bin ich auch noch nachtblind. Also ich wäre eine ganz schlechte Taube.
Ja, ich bin eigentlich gerne nachts unterwegs, gerade so bei weiten Strecken in den Urlaub, zum Beispiel ans Meer. Und damit habe ich mir jetzt eine, wenn auch schlechte, aber eine Überleitung immerhin geschaffen zu meinem nächsten Thema. Es geht nämlich um eine globale Hitzewelle der Ozeane im Jahr 2023. Am Ende dieser Hitzewelle waren 96% der gesamten Meeresfläche von überdurchschnittlichen Temperaturen betroffen. Jetzt denkt man sich natürlich erstmal, doch die armen Fische und die anderen armen Bewohner da im Wasser. An wen man aber wohl oftmals nicht denkt, das sind die Seevögel. Die haben nämlich auch darunter zu leiden unter der Erwärmung des Meeres, da sich mit dem warmen Wasser ihre Nahrungsgründe verlagern und sie schlicht und ergreifend verhungern. Konsequenz daraus, tausende Kurzschwanzsturmtaucher trieben in der Saison 2023 und 2024 tot an Stränden an, doch es ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Todeszahlen wesentlich höher liegen, nämlich im Bereich von etwa 600.000 Opfern. Denn diese angeschwemmten Vögel, das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil von denen, die auf hoher See verendet sind. Viele versinken im Meer oder werden von Aasfressern angenommen. Und ab einer Entfernung von 45 Kilometern sagt man, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kadaver überhaupt angeschwemmt wird, quasi bei null liegt. Das heißt, wenn wir über 1000 Vögel finden an unseren Küsten, die tot da liegen, dann haben wir auf dem Ozean selbst schon ein richtiges Massensterben. Ein Team um Jennifer Lawrence vom National History Museum in Tring hat für diese Ergebnisse nun kalkuliert, wie viele Opfer an Land gefunden wurden und wie viele an Land nicht nachgewiesen werden konnten. Also zum Beispiel, weil potenzielle Strandabschnitte, wo man hätte welche finden können, nicht untersucht worden sind oder auch weil natürlich auf dem Strand selbst Aasfresser ihr Werk tun. Im zweiten Schritt wurden dann diese ermittelten Daten mithilfe von Modellen, die es für tierische Sterblichkeitsraten gibt, ausgewertet. Und die daraus errechneten Zahlen übertrafen die tatsächlich an Land gesammelten Kadaver bei weitem. So wurde nun ermittelt, dass insgesamt nur 1% aller Opfer überhaupt angetrieben wurde. Das heißt, für jeden toten Seevogel, den wir an unseren Küsten gefunden haben, sind etwa 130 weitere auf hoher See verschollen. Bedeutet in der Konsequenz, neben hunderttausenden Kurzschwanzsturmtauchern waren schätzungsweise auch 13.000 Blassfußsturmtaucher betroffen. Die kommen nur auf wenigen Inseln vor der australischen und neuseeländischen Küste vor und man vermutet, dass immerhin ein knappes Drittel ihres Brutbestandes dadurch ausgelöscht wurde. Es ist natürlich die Frage, wie das in Zukunft weitergeht. Angesichts häufigerer mariner Hitzewellen, die immer stärker und länger ausfallen als im Durchschnitt, drohen ganze Arten ja, an den Rand des Aussterbens zu geraten. Und ich fürchte, wir werden hier in unseren News-Folgen noch öfter von Konsequenzen aus solchen Hitzewellen berichten müssen.
Ja, das haben wir ja schon öfter mal getan. Die globale Erwärmung ist ein ubiquitäres Thema. Dem werden wir auch so nicht mehr ausweichen können. Und das hat leider Auswirkungen auf alle möglichen Bereiche. Aber wie ein sehr geschätzter früherer Arbeitskollege von mir nicht müde wurde zu betonen, es gibt keinen Schaden, der so groß wäre, dass er nicht auch etwas Gutes hätte. Wir haben es alle über die vergangenen Monate verfolgt, das Drama um den Wal in der Ostsee, und haben alle davon erfahren, was ein sogenannter Walsturz ist. Nämlich wenn große Mengen an Biomasse auf einmal verfügbar werden und auf den Meeresgrund sinken und ganze Lebensräume neu entstehen. Natürlich ist das für die Arten, die möglicherweise dadurch starker Bedrohung ausgesetzt sind, nicht schön. Aber andere, die sonst auch eine schlechte Lebensgrund haben, profitieren davon. Jetzt darf das jeder für sich selber bewerten, was für ihn persönlich überwiegt. Der Natur ist es relativ egal. Sie macht einfach weiter. Wir machen für heute Schluss, denke ich. Heute reicht's. Wir haben uns hier heute einen abgestottert, wie selten.
Davon werden Sie dann fast nichts mehr hören. Ich werde viel rausschneiden, auch wenn meine Dummheit in deinem ersten Bericht gerne drinbleiben kann.
Ja, doch. Also, wir werden die ganz groben Schnitzer natürlich rausschneiden. Glücklicherweise haben wir diese Errungenschaft der Technik und Fabians Schneidekünste, die alles, was ganz schwer zu ertragen ist, aus dem Hörerlebnis entfernen werden. Ich hoffe, wir konnten Sie gut unterhalten, auch mit unserem ein oder anderen kleinen Patzer und hoffen, dass Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind, wenn es wieder eine reguläre Folge von Vogelstimmen gibt und natürlich übernächstes Mal, wenn wir von den nächsten News aus der Welt der Vögel berichten. Jetzt wünschen wir Ihnen einen wundervollen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann Sie uns hören, und freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.